Deutsche Welle. Fokus Nahost.
Israel debattiert über den Waffenschmuggel in den Libanon. Der Iran fürchtet die eigene Opposition mehr als einen Militärschlag von außen. Und der Irak hat viel Erdöl, findet aber keine Abnehmer. Das sind unsere Themen hier im Fokus Nahost. Ich bin Nina Rotscheid, herzlich willkommen. Mehrere hundert Tonnen Waffen und Munition soll der Frachter Frankop an Bord gehabt haben, als ihn die israelische Marine am Mittwoch vor der libanesischen Küste einkassierte. Die Waffen stammen angeblich aus dem Iran und sollen für die radikal-islamische Hisbollah bestimmt gewesen sein. Doch jetzt, einen Tag später, will es keiner gewesen sein. Die Iraner wissen von nichts, die Hisbollah hat nie bestellt und die Besatzung des Frachters bzw. die deutsche Reederei will auch nicht gewusst haben, was sie da transportiert hat. Clemens Fehrenkopf mit den Hintergründen.
Das Handelsschiff Frankop hat den Hafen von Ashdod wieder verlassen. Zuvor hätten die israelischen Streitkräfte die umfangreiche Waffenlieferung komplett abgeladen und in ein Armeedepot transportiert. Wie israelische Medien am Vormittag weiter unter Berufung auf Armeekreise berichten, sei festgestellt worden, dass die 11-köpfige polnische und ukrainischstämmige Mannschaft nichts von den Rüstungsgütern an Bord des Frachters gewusst habe. Eine gleichlautende Erklärung gab auch die deutsche Reederei Gerd Bartels ab, der das Schiff gehört und die den Frachter vor 2 Monaten an ein zyprisches Cargo-Unternehmen verchartert habe. Nach Einschätzung der israelischen Militärs werde der Iran, der die rund 300 Tonnen schwere Waffen- und Munitionslieferung für die schiitischen Hisbollah-Milizen im Libanon in Auftrag gegeben habe, seine Bemühungen fortsetzen, die Hisbollah auf anderen Wegen aufzurüsten. Der israelische Industrieminister und Ex-General Ben Ilyesa gab am Morgen im Armeeradio die Einschätzung der Regierung Netanyahu mit den Worten wieder: Die Hisbollah ist um ein Vielfaches stärker geworden, die Hamas auch. Das heißt aber nicht, dass sie hergehen und den Nahen Osten wieder in Brand setzen können. Ich kann nur eines sagen, die israelische Armee hat mehr als jemals den Finger am Abzug und kann nur hoffen, dass diese Waffen in keinster Weise genutzt werden. Denn wenn sie sie nutzen, dann werden wir reagieren, und zwar drastisch. Die Hisbollah bestritt inzwischen in einer schriftlichen Erklärung jede Verbindung zu den geschmuggelten Waffen. Die Marineaktion der Israelis komme, so wörtlich, Piraterie gleich. Eine Behauptung, der israelische Völkerrechtler widersprechen. Professor Rob Isabel von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Wenn mit den Waffen beabsichtigt wurde, sie gegen Israel zu verwenden, dann handelte Israel in Selbstverteidigung, wie jeder Staat in Selbstverteidigung handeln kann. Aber die besonderen Umstände dieses Falls liefern weitere Gründe für die Legitimität. Das erste ist, dass wenn die Waffen vom Iran stammen, dann würde dies eine Verletzung der UN-Sicherheitsratsresolution bedeuten, die jeden Export von Waffen durch den Iran verbietet. Und zudem, wenn die Waffen für die Hisbollah gedacht waren, würde dies die Verletzung einer weiteren Resolution des Weltsicherheitsrates bedeuten, die jeden Waffenkauf der Hisbollah untersagt. Also haben wir gemäß dem internationalen Recht eine dreifache Rechtfertigung. Hohe israelische Regierungsmitglieder werden von der Tageszeitung Maariv mit den Worten zitiert: Die Festsetzung der Waffenlieferung sei für Israel ein so wörtlich Geschenk des Himmels und hätte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen können. Zeitgleich mit der Aussprache über den sogenannten Goldstone-Bericht zum Gaza-Krieg in der UN-Generalversammlung in New York könne Israel nun in aller Öffentlichkeit zeigen, dass es sich gegen den Terrorismus verteidige und den Kampf gegen den Terrorismus nicht mit, Zitat, Samthandschuhen führen könne.
Das war ein Beitrag von Clemens Fehrenkotte. In Teheran sind am Mittwoch wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung Ahmadinejad zu protestieren. Es war die größte Protestkundgebung seit den Unruhen im Juni, bei der die Menschen für mehr Freiheit demonstrierten und Slogans wie Tod dem Diktator schrien. Das Regime antwortete ebenfalls wie im Juni, nämlich mit Gewalt, Tränengas und Schlagstöcken gegen die Polizei, gegen die Demonstranten vor. Etliche Menschen wurden festgenommen. Die Opposition hatte für ihre Massendemonstrationen den 30. Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran am 4. November 1979 gewählt. Ein Datum mit Symbolkraft, denn an dem Tag begann der nachhaltige Bruch der Beziehungen zwischen Washington und Teheran.
Was die USA, die die Aggression gegen unsere islamische Revolution anführen, von unserer Nation wollen, sind Unterordnung und Kapitulation vor ihrer Hegemonie. Das ist das wirkliche Motiv für die US-Vorwürfe bezüglich der Massenvernichtungswaffen, der Menschenrechte und Demokratie.
Ayatollah Ali Khamenei im Mai 2003 vor iranischen Studenten. Schon sein Mentor, der ehemalige Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini, hatte die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA als die eines Schafes zu einem Wolf bezeichnet. Sein Nachfolger Khamenei hat dieses tiefe Misstrauen übernommen, meint Karim Sajjadpour, Iran-Experte der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden in Washington.
Für Khomeini war die Feindschaft zu den USA ein wichtiger Pfeiler der Revolution. Sie erhielt eine zentrale Bedeutung für die Identität der Islamischen Republik, und das gilt auch für Khamenei.
Der 70-jährige Ayatollah mit dem schwarzen Turban hatte nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad im Juni sowie nachfolgenden Massendemonstrationen der iranischen Opposition den Westen des Komplotts und der psychologischen Kriegsführung bezichtigt. Dass er dennoch grünes Licht für eine Fortsetzung der Nukleargespräche mit einem gewissen Maß an Flexibilität gebe, sei nicht untypisch.
In Zeiten der existenziellen Krise für das Regime, und die haben wir derzeit, ist Überleben das Wichtigste. Und um das zu erleichtern, senkt man die Temperaturen ein wenig in der Auseinandersetzung mit den USA.
Sajjadpour, Autor einer Studie über die Reden und Texte Khameneis, betont aber, dass sich im Prinzip die Haltung des mächtigsten Mannes im iranischen System nicht geändert habe.
Interessant ist, dass Khamenei einen Militärangriff nicht fürchtet. Er ist hingegen besessen von der Idee einer samtenen Revolution, einer weichen, kulturellen Revolution.
Khamenei fürchte, dass mehr Interaktion zwischen den USA und dem Iran die revolutionär-islamische Kultur des Landes zersetzen und damit das Regime der Mullahs gefährden könnte.
Also in gewisser Weise stellt eine Annäherung an die USA eine existenziellere Bedrohung für ihn und die Hardliner in Teheran dar als der Status quo.
Insofern sei US-Präsident Obama eine größere Herausforderung als sein Vorgänger Bush. Auch wenn Khamenei in einer Rede vor Studenten im Januar 2008 erklärte, dass er der Erste sein werde, der Beziehungen zu den USA unterstütze, falls sie dem Iran nutzten. Also falls der Westen die Legitimität des Regimes in Teheran ebenso anerkennt wie seine regionale Machtposition.
My own sense is that the underlying problem we have with Iran has more to do with the character of its regime than its.
Er glaube, dass die Probleme mit dem Iran stärker auf der Natur des Regimes beruhten als auf seinen nuklearen Ambitionen. Solange die aktuelle Clique an der Macht sei, Ahmadinejad, Khamenei und andere, so Sajjadpour, so lange werde der Iran niemals seine Haltung gegenüber dem Friedensprozess ändern, und es werde sehr schwer sein, verbindliche Übereinkünfte in der Nuklearfrage zu finden. Gerade wegen der geringen Erfolgsaussichten in der Nuklearproblematik warnt der Iran-Experte den Westen aber auch davor, nun alles auf eine Karte zu setzen. Das heißt, sich nur auf die Gespräche mit der Regierung Ahmadinejad zu konzentrieren, ohne dabei deren problematischen Umgang mit der iranischen Opposition zu thematisieren. Denn das gebe den Menschen im Iran das Gefühl, der Westen erkenne den Status quo ohne Wenn und Aber an, warnt Sajjadpour.
Es ist offensichtlich, wenn man hunderte Blogs iranischer Aktivisten liest, dass sie Angst davor haben. Was sollen wir dann tun, ist da zu lesen, die USA macht Geschäfte mit dieser Regierung, dann stehen wir auch noch gegen eine Supermacht. Viele von ihnen fühlen sich bedroht.
Man müsse nicht die Fehler der Bush-Regierung wiederholen, betont Sajjadpour. Aber man solle bei allem, was man in dieser prekären Situation tue, versuchen, keinen Schaden anzurichten.
Revolutionsführer Khamenei fürchtet also den inneren Druck mehr als einen Militärschlag von außen. Ein Hintergrund war das von Birgit Kasper. Der Irak soll die drittgrößten Erdölvorkommen der Welt besitzen. Gute Voraussetzungen für westliche Investitionen, eigentlich. Doch westliche Ölkonzerne haben bisher so gut wie keine Anteile am irakischen Öl erlangt. Und das liegt noch immer an der katastrophalen Sicherheitslage. In diesen Tagen findet in Berlin eine Investorenkonferenz für den Irak statt. Und die soll genau diese westlichen Bedenken zerstreuen. Ulrich Leithold hat nachgefragt, was deutsche Firmen vom Irak erwarten.
Der Anschlag vom 25. Oktober war verheerend. 155 Tote bei Explosionen vor angeblich gut bewachten Regierungsgebäuden mitten in Bagdad. Das folgenschwerste Attentat seit über 2 Jahren. Tragödie für die Menschen, Gift für die Entwicklung Iraks. Ausländische Firmen würden hier gern mehr machen, aber die schlechte Sicherheitslage bremst alles. Niemand denkt da doch an Geschäfte, ärgert sich der irakische Manager Ahmed al-Husseini auf Bagdad. Internationaler Messe. Der Vertreter einer Elektrikfirma umgibt sich mit 5 Bodyguards, doch schützen die nur bedingt vor Selbstmordattentaten. Deutsche Unternehmen halten sich auch deswegen meist noch fern vom Irak.
Bis jetzt haben wir keinen Vertreter im Irak. Wir lassen uns Zeit. Lange atmen brauchen wir in Irak.
Sarim Saidi vom Betonbauer Schwingen ist durchaus typisch. Mal schnuppern im sicheren Norden, der Rest Irak bleibt tabu. Im Kurdengebiet bieten staatliche Aufträge eine gewisse Garantie, ausufernde Bürokratie stellt die Nerven aber dennoch auf eine harte Probe.
Die meisten, die auftauchen, die suchen das relativ schnelle Glück und werden meistens dann bitter enttäuscht. Auch für uns sind die Projekte, die wir bisher bearbeitet haben, die waren nicht so, dass man sagen kann, ist jetzt ein Geschäft, ich gehe mal in Irak und verdiene dort Geld und kann damit Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Wir haben da eher auf den Langzeiteffekt gesetzt und werden auch sicherlich hier den Nordteil des Iraks nutzen, um dann später auch den Süden des Landes mit zu erschließen.
Später, das ist die Hoffnung von Firmen, die durchhalten können, wie das Düsseldorfer Ingenieurbüro, für das Eduard Metze fürs kurdische Erbil die Kanalisation plant. Metze hat 5 Jahre Irak-Erfahrung. Ihn reizt wie andere die Möglichkeit, etwas von Null aufbauen zu können. Wasser, Elektrik, Straßen, Hotels. Doch dazu ist mehr als nur Enthusiasmus nötig, weiß Helmut Gnädig, seit langem im Irak als Verkäufer von Lkw und Druckmaschinen.
Ohne persönlichen Kontakt geht das einfach nicht. Man muss hier sein, man muss die Kunden sehen und man muss Ministerien und auch Privatkunden regelmäßig besuchen, sonst kommt gar nichts dabei rum. Und das dauert in der Regel 10, 15 Besuche, ehe man überhaupt einigermaßen Kontakt hergestellt hat.
Sicherheit, Bürokratie, Korruption und politische Spannungen erschweren Einstieg und Durchblick. Irak-Messen mit deutscher Beteiligung, Wirtschaftskonferenzen wie zuletzt in Washington und jetzt Berlin verheißen schnell ein Schlaraffenland für Investoren. Erfahrene halten es lieber wie Samir Adel. Der Iraker besitzt eine Firma in Bagdad, lebt aber aus Sicherheitsgründen im jordanischen Amman. Die Anschläge wirken sich doch auf unsere Arbeit, aufs Geschäft aus. Schon die Finanzkrise hat dem Handel geschadet und die jüngsten Explosionen machen alles noch schlechter. Letztlich sind Geschäftsleute auf sich und ihre Beurteilung eines extrem schwierigen Markts gestellt. Wie Harald Welcher, der mit Industriewagen eine Nische und verlässliche Partner im Irak gefunden hat.
Wir bekommen von niemand eine definitive Unterstützung. Da wird viel geredet, aber für den Mittelstand passiert nichts. Wenn wir regelmäßig verkaufen, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir in den Markt kommen. Ich meine, wenn insgesamt, ich sage mal, zwischen Deutschland und dem Irak eine gute Stimmung herrscht, wenn das unsere Diplomaten schaffen, dann ist uns schon mehr geholfen als mit irgendwelchen Investitionen.
Deutsche Firmen hoffen auf eine Besserung im Irak. Das war ein Beitrag von Ulrich Leithold. Und das war der Fokus Nahost. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Rotscheid.